いやいや。Ja, meine Lieben, ich möchte heute, wie eigentlich angekündigt, beginnen mit der Sage von Floß und Blanche Floß oder Flor und Blanche Flor. Die Namen werden sehr unterschiedlich. Flor und Blanche Fleur. Also es kommt aus dem Französischen, hat aber sogar Wurzeln noch früher. Also die Sage als solche stammt aus dem Orient. Und genauer gesagt, also aus Arabien, von dort kommt sie eigentlich her. Also von dort ist die ursprüngliche Fassung, von dort geht es über Persien dann weiter. Wie die Wege dann nach Europa kommen, ist zumindest nicht genau geklärt, aber es ist ja auch die Zeit, wo gerade das Arabische sehr präsent ist. Also nämlich vor allem auch die Zeit, wo das, die ganze Sache spielt zunächst einmal. Also sie spielt im 7. Jahrhundert ungefähr, 7. beginnendes 8. Jahrhundert. Und niedergeschrieben wird sie allerdings erst eben etwas später, zumindest die europäische Fassung, wenn man so will, also die französische Fassung etwa um 1190 herum, also noch im 12. Jahrhundert. Und dann die bekannteste deutsche Version, die von Konrad Fleck, etwa um 1220, 1230 herum. Das ist die Zeit, wo im Grunde die ganzen großen Epen entstehen, also auch der Parsifal oder so entsteht genau um die Zeit. Und das ist ja ein sehr starker Impuls, der da eben ausgeht von den Troubadours, eben also von diesen Dichtern. Und die haben ihren Schwerpunkt eigentlich in der Provence, also dort ist das geistige Zentrum. Provence, also und die angrenzenden Gebiete auch. Auch eine Rolle spielt, also das geht bis Italien hinüber einerseits, das geht bis nach Nordspanien hinüber, gibt ja auch so Erzählungen oder Ding, dass die Gralsburg auch in den Pyrenäen gelegen sei. Es gibt verschiedene Orte, wo man davon spricht, die eigentliche Gralsburg ist ja in Wahrheit nur geistig zu finden, aber es gibt Orte, wo diese Dinge besonders stark erlebt wurden und eben auch in den Pyrenäen. Und also diese Gegend hat eine bestimmte geistige Ausstrahlung, einfach dieses Südfrankreich und bis nach Nordspanien dann hinunter, also über die Pyrenäen darüber und eben auch nach Italien hinein. Das ist eine geistige Strömung, aus der dann etwa auch Dante seine göttliche Komödie letztlich schöpft. Weil er gehört ja zu diesen Fedele d'Amore, die aber inspiriert sind eben durch die provenzalischen Dichter. Und also es geht im Kern immer um die Liebe. Also das ist der Kerngedanke dort, weil das eben einfach die Aufgabe der Erde schlechthin ist, die Liebe zu entwickeln. Und dieser Impuls geht also von dort sehr, sehr stark aus.
Und gemeint ist die geistige.
Die geistige Liebe, die geistige Liebe. Mit dem werden wir uns sehr beschäftigen. Das Interessante ist, dass die Sage auch, also schon auch bei dem französischen Vorbild, natürlich nicht bei den orientalischen Quellen, die also noch in frühere Zeit ein bisschen zurückgehen, aber bei den französischen und dann deutschen Quellen, und man muss gleich dazu sagen, es ist in praktisch alle damaligen europäischen Literatursprachen, soweit es sie schon als eigenständige gab, übersetzt worden. Also das heißt in die Dialekte eigentlich, weil die richtigen europäischen Volkssprachen waren so im Grunde gerade erst dabei, sich herauszukristallisieren. Also da geht es ums Altfranzösische, das noch sehr eng verwandt ist mit dem Altitalienischen. Und mit dem Spanischen unten, das ist nur sehr wenig getrennt, also das Ganze ist ja aus dem Lateinischen letztlich entstanden, also diese ganzen romanischen Sprachen, und das ist in einer sehr großen Bewegung. Und es gliedert sich ja dann auch ab, irgendwann einmal das Nordfranzösische, später ist ganz was Eigenes, das Südfranzösische ist anders, es ist ja eigentlich das Okzitanische dann. Und das ist also die Sprache dieser Troubadours. Und es steht weiter die Geschichte also in Verbindung mit Karl dem Großen, weil die Sage ganz fest damit verbunden ist, dass Flor und Blanche Flour die Großeltern von Karl dem Großen sind. Jetzt stimmt es ganz offensichtlich historisch äußerlich gesehen nicht. Also das wird man in kein Dokument irgendwo finden, dass dort, wenn man schaut, Großvater, aha. Es geht also um eine Art geistige Abstammung. Und hier wird es aber in der Geschichte eben so geschildert, dass eben die Mutter Karls des Großen, dass die Tochter der beiden gewesen sei. Das ist Bertrada die Jüngere, hieß die. Bertha, die auch sehr interessant ist, weil da gibt es eine eigene Bertha-Sage über sie, und sie hängt auch mit der Frau Perchta zusammen, mit den Perchten also irgendwo. Und die hat ihre große Zeit also in der Winterzeit, also sie erscheint zu der Zeit, wo auch die wilde Jagd oder was erscheint, also da in dieser Umbruchszeit. Also mit diesen Kräften hängt es auch irgendwo zusammen. Die Sagen sollen ja nicht einfach eins zu eins irgendein historisches Geschehen schildern, sondern sie sind ein Bild für die geistigen Kräfte, die dahinter stehen, die sich aber in eine Art historische Erzählung kleiden als Bild, um sie darzustellen darin. Also das ist der Anfang. Und also das heißt, wir haben die historische Situation, es ist die Zeit der zwei Generationen vor Karl dem Großen, es ist die Zeit, wo ein ganz, ganz starker islamischer Einfluss nach Europa hindrängt, eben seit dem erstmaligen 666. Mit dem hängt ja die Entstehung also des Islam zusammen, als ein Impuls, der versucht, mit den arimanischen Kräften fertig zu werden in einer gewissen Weise und sie in einer gewissen Weise auszubalancieren, auch natürlich mit den luziferischen Kräften, weil eben gerade bei den arabischen Völkern ist es auch wahnsinnig stark, einerseits dieses flimmernde, nach oben gehende ins Luziferische hinein und aber andererseits vom Boden her immens starke arimanische Kraft, die dort unheimlich inspirierend wirkt. Das heißt, die unmittelbar ins Denken hineinwirkt und einfach als Naturanlage so eine Art arimanisches Denken gibt. Das hängt also sehr stark zusammen mit den Wüstengebieten natürlich auch. Also die sind prädestiniert dafür, oder man könnte umgekehrt eher sogar sagen, die Wüstengebiete sind unter anderem eine Folge dieser wirkenden arimanischen Kräfte. So wie man das in einer anderen Weise im Westen Amerikas hat, also ein bisschen ins Landesinnere, da ist ja auch sehr viel Wüste, Nevada und das Ganze alles, das oder nach Norden dann die Salzseen oder was, Salt Lake City und die ganzen Geschichten. Also das hängt mit dem stark arimanischen Impuls zusammen, aber dann andererseits an den Küsten oder so, Kalifornien oder Rostock, da blüht dann ziemlich stark was auf, da kommt also ein immenser luziferischer Strom herein. Und in Arabien hat man das eben mit der großen Wüste und mit den Oasen, die drinnen sind. Die sind also so die Zentren, wo dann da was Luziferisches heraussprießt. Und jetzt ist die Zeit so weit reif, aber damals also im 7. Jahrhundert, also 7. Jahrhundert, das ist eben die Zeit, wo der Islam entsteht, dass da jetzt das wirklich beginnt, ganz stark dieser arimanische Impuls herauszukristallisieren. Also da entsteht ja auch etwa die Akademie von Gondi Schapur, beziehungsweise bekommt ihren eigentlichen Charakter. Sie entsteht in Wahrheit schon ein bisschen früher, aber dass sie ihren eigentlichen Charakter bekommt, ist also zu der Zeit. Und Was macht sie? Sie hat erstens einmal einen Schwerpunkt ganz auf der Medizin und ganz auf einer Art schon materialistischen Medizin. Also auf, im Grunde auf äußere Forschung beruhend, mit äußerem Verstand die Dinge betrachten, nicht mit Hellsichtigkeit sie betrachten, aber mit einer arimanischen Inspiration, die also hilft sozusagen die wichtigen Fakten, die wichtigen Faktoren herauszuheben und die mit dem Verstand zu erfassen. Also es gab dort Leichenöffnungen und so weiter, alles schon also in sehr großem Stil. Diesen Dingen hat dann eigentlich in Wahrheit erst der Islam Einhalt geboten, weil das eben als wieder die Religion angesehen wurde. Aber er steckt also in den Leuten drinnen, natürlich dieser Impuls. Und das Zweite ist, dass der Islam ja kaum, dass er entstanden ist, eine explosionsartige Ausweitung durchmacht. Also innerhalb noch desselben Jahrhunderts verbreitet er sich über ganz Nordafrika, also über Asien dort, also Vorderasien sowieso sehr stark, bis hinein nach Spanien. Bis tief hinein nach Spanien, also eigentlich das ganze Kernland Spaniens ist also ganz Andalusien, Al-Andalusia kommt aus dem Arabischen, man weiß nicht genau, was es wirklich heißt, aber der Name, der das noch heute hat, also kommt von den Arabern, die bringen das eigentlich mit. Und die setzen sich da. Bitte?
Ich höre Andalusia drin.
Ja, ja. Andalusia, ja. Ja, ja, also ein luziferischer Impuls ist natürlich ganz stark drinnen. Also die Problematik ist natürlich beim Islam die, dass sie auch irgendwo diese Aufgabe haben, luziferisches und arimanisches aufzuwiegen. Die Frage ist, ob sie die Mitte finden, die das schaffen kann. Weil im Christentum ist das besonders die Aufgabe, dass also da eben der Christus und mit ihm die Ich-Kraft, dass die Mitte findet, dass die also das Zünglein an der Waage ist, die das auswiegt. Und beim Islam ist es so, dass das sozusagen von oben ausgewogen wird. Also Allah macht es irgendwo, der die Waage im Griff hat. Da ist also sozusagen das Zünglein da oben irgendwo, der Mittelpunkt da oben. Aber damit entsteht ja auch für Europa etwas ganz, ganz Wichtiges dazu, nämlich in dieser beständigen Auseinandersetzung mit dem Islam, der aber so in Wellen da ist. Weil es ist nämlich so interessant, diese erste Welle ist eben jetzt da, 7., 8., 9. Jahrhundert hinein, der wirkliche leibliche Großvater vom Karl dem Großen war ja der Karl Martell. Der war der die Mohammedaner also ja vernichtend geschlagen hat bei Tours und Poitiers. Also da beginnt das zurückzudrängen, also dieses muslimische Element in Spanien.
Interessanterweise in Südfrankreich.
Ja, genau.
Das finde ich interessant. Du hast vorher gesagt, die Provence als das geistige Zentrum und dieser Martell
steht dort drinnen und schlägt dort eine ganz entscheidende Schlacht, weil man kann sagen, ab da beginnt der Impuls, dass die langsam zurückgedrängt werden, bis dann zum Schluss nicht mehr Granada unten haben und das dann irgendwann auch verlieren. Also das ist die äußere politische Seite sozusagen, aber die noch viel wesentlichere ist, dass einfach für Europa ganz, ganz wichtig war die geistige Auseinandersetzung mit dem, weil das waren brillante Denker und vor allem in der Zeit weit den europäischen Denkern überlegen. Weit überlegen, weil das eigentliche kerneuropäische Element war eben dieses germanische Element, das hat einen immensen Willen mitgebracht, einen starken Ich-Impuls mitgebracht. Wenn dann vielleicht noch die Normannen und das auch dazu nehmen, dann ist das noch stärker. Man hat dann einzelne ausziehen, gleich ein ganzes Königreich zu erobern, ist ja kein Problem. wenn man den nötigen Willen dazu hat. Also dieser Individualimpuls kommt, obwohl zwar bei den Germanen die Sippe noch ist, aber aus dem wachsen sehr starke Individualitäten heraus. Und aber logisches Denken, man diskutiert eher mit den Schwertern. Also die Diskussionen sind eher schlagkräftig. Und wer da den stärkeren Willen beweist, der hat die Wahrheit auf seiner Seite. Und das stimmt auch in gewisser Weise. Davon kommt nur die Idee des Gottesurteils. Weil der reinen Herzens ist, der die richtige geistige Kraft auf seiner Seite hat, der wird der Stärkere sein. Und der andere wird, ob das heute auch noch so ist, ist eine andere Frage, aber der Ahriman ist schon sehr gerissen geworden mittlerweile. Aber damals hat es funktioniert, bis zu einem gewissen Grad, dass es Missbrauch und so weiter davon gab, ist auch klar. Aber im Kern ist der Gedanke ja richtig damals. Der ein reines Herz hat, also den reinen geistigen Impuls, der nicht von den Widersachern gespeist ist, der wird siegen im Kampf. Und der andere wird fallen.
Ja, die Amerikaner denken das jetzt schon wieder.
Ja, es taucht alles wieder auf irgendwo. Aber da möchte ich nicht wissen, wer da alle dahinter steckt. Das ist eine sehr komplexe Sache. Aber der Herr Ari und der Herr Luzi sind sicher dabei. Der Ari natürlich der Führende, aber der Herr Luzi ist auch dabei. Naja, wenn man es konkret nimmt, hängt es natürlich sehr stark in Wahrheit eben mit diesem von der Westküste kommenden Impuls zusammen. Obwohl das politische Zentrum eigentlich im Osten liegt, aber die Geistesströmung, die dahinter steckt, die kommt von dort. Die kommt von dort, die kommt immer wieder so in Wellen, in Blasen hervor. Ich meine, sei es dann die Mormonen, die sie festsetzen im Gebiet um Salt Lake City oder die dort und nicht zufällig genau dort mitten in dem Salzgebiet letztlich, was ganz rundherum ist, wo die dort das kristallisieren, also ein sehr, sehr stark im Grunde alttestamentarisch geprägtes Bild, das dahinter steckt. Und gerade diese alttestamentarischen Sachen, die bereiten aber dem Ahriman wieder sehr gut den Boden. Heute zumindest, also ist das so.
Du Wolfgang, ich habe immer verstanden, oder früher verstanden, dass in Pondichapur, in dieser Akademie, zwar die Medizin den Vorrang hatte, aber alle anderen Wissenschaften
auch gepflegt wurden. Ja, auch, nein, das stimmt, es wurden alle anderen Wissenschaften auch gepflegt, aber das Kerngebiet war die Medizin. Also man sieht darin nämlich also total diesen Kampf Ahrimans letztlich um den Leib des Menschen. Um das geht es ganz stark und um das geht es heute genauso. Ich meine, der Ahriman möchte sich so festsetzen, dass letztlich der Menschenleib von einer Maschinerie nicht zu unterscheiden ist. Dass das so zusammenwächst, dass es da keine Grenze mehr gibt. Und das Ideal für ihn wäre, dass das unten eine Art Maschinenleib ist und eben darüber das Ich schwebt, das er anzapfen kann, das aber keine Möglichkeit hat, unten einzugreifen. Sondern wo er das menschliche Ich in gewisser Weise als Relaisstation, wenn ich das gleich so technisch ausdrücke, benutzen kann, um die geistige Welt, zu der er keinen Zugang hat, nämlich diese kosmisch-geistige Welt, dass er da durch den Menschen, durch das menschliche Ich sich einen Zugang holt. Und das gelingt umso mehr, je mehr arimanisiert der Körper wird. Weil dann kann das Ich nicht mehr wirklich hineinwirken, aber die Kunst ist es, so an der Kippe zu halten, dass sich das Ich auch nicht völlig exkarniert in dem Sinn, dass es jetzt in die geistige Welt hinübergeht und dort aufsteigt, weil dann ist es sofort auch aus dem Zugriff Ahrimans draußen. Also er muss ihn eigentlich in einer ganz, ganz erdnahen, in einem ganz, ganz erdnahen Bereich halten. Da hat er immer ein bisschen die Problematik mit dem Luzifer, weil der Luzifer will sich ja auch das holen, aber der zieht ihn in ein bisschen eine höhere Sphäre hinauf. Und der Ahriman sagt, na, das muss die weiter untere Sphäre sein. Also da wankeln die zwei immer so, finden hier und da einen Kompromiss. Das darf es ein bisschen höher, ein bisschen niedriger sein. Das, und die Kunst ist eben, das alles aber ins Gleichgewicht zu bringen. Also wenn man es jetzt aus Sicht eben der regelrecht fortschreitenden geistigen Wesens sieht oder aus der Sicht des Ichs, das sich eben in diesem Sinne dieser regelrecht fortschreitenden Wesen entwickeln will, das heißt seine Möglichkeiten ausschöpfen will, weil man muss ja dazu sagen, das Ich hat ja eben die Freiheit, das heißt, wir unterliegen nicht in diesem Sinne einem fertigen Schöpfungsplan, sondern das eigentlich Wesentliche beim Ich ist, dass es über den hinausgeht, hinausgehen kann. Aber es ist ihm durch den Schöpfungsplan eine ganze Menge an Möglichkeiten gegeben worden. Und das ist jetzt, liegt jetzt an uns, ob wir die Möglichkeiten ausschöpfen oder nicht. Also das, man könnte sagen, im Sinne des Schöpfungsplanes ist es, dass der Mensch aus Freiheit heraus diese Möglichkeiten ausschöpft. Er kann es auch verweigern. Dann wird aber sein Ich kleiner, als es sein könnte. Und
ja, das Schöpferische schöpft das aus.
Der Mensch, also ja. Mensch, ja. Ja, genau. Und da ist der Ahriman aber natürlich sehr vorsichtig. Das, weil er braucht einerseits diese schöpferischen Kräfte, andererseits ist das Problem, wenn sie in seine sozusagen, ich sage jetzt einmal, Maschinenwelt hineinkommen, ist das Schöpferische wieder völlig fehl am Platz. Weil wenn es in einer Maschine anfängt, kreativ zu werden, kriegen wir ein Problem. Nicht? Weil wenn die Zahnradeln sie plötzlich kreativ zu gestalten beginnen, dann wird das Ding nicht funktionieren. Es ist natürlich etwas anders mit den Dingen, die heute passieren, aber selbst die Elektronik, künstliche Intelligenz oder so, basieren im Prinzip auf einem starren Schema. Nur ist es nicht mehr ein mechanisches, also ein noch sinnliches, sondern es ist untersinnlich. Und es hat eine immense, ja, man könnte aus geistiger Sicht sagen, Scheinbeweglichkeit. Weil da ist natürlich unheimlich viel an Möglichkeiten drinnen, die verwirklicht werden können. Also künstliche Intelligenz beruht darauf, dass da Programmschritte möglich sind in einer praktisch unüberschaubaren Fülle und trotzdem sind es immer nichts anderes als starre Regeln, die angewendet werden. Aber die trotzdem so dynamisch angewendet werden, dass da eine riesige Vielfalt möglich ist und damit zum Beispiel jetzt schon oder sehr bald, was jetzt noch nicht geht, alle die Fähigkeiten auch des Menschen simuliert werden können, die ahrimanisch belastet sind oder die ahrimanisch durchsetzt sind. Und wir haben also sehr viel drinnen, zum Beispiel in der ganzen Tätigkeit des Nervensystems, da ist einerseits also das Elektrische, das sind mehr die luziferischen Kräfte, aber es ist zugleich das Ahrimanische drinnen. Kein Nervenprozess läuft ab, ohne dass der Nerv im Grunde fast abgetötet wird. Für einen kurzen Bruchteil der Zeit ist ein Nerv, wenn er erweckt worden ist, praktisch tot. Das heißt, er kann nicht mehr reagieren. Es kommen dann wieder die Lebenskräfte und regenerieren ihn und wir brauchen auch unter anderem deswegen den Schlaf, weil gerade das Nervensystem besonders belastet wird. Und da sind die ahrimanischen Kräfte drin und das heißt, diese Dinge, die wir durch unser Nervensystem können, namentlich das Zentralnervensystem oben, sind wir auf dem besten Wege, alles mit den Computern machen zu können. Und wenn wir das können, oder die Computer das können, müsste man dann schon bald sagen, weil wir programmieren es zwar, aber sie tun es dann selber. Und wir können nicht vorhersehen, was sie tun. Das ist der Punkt. Obwohl es ein Programm ist, das eigentlich völlig nach Regeln abläuft, sind die Regeln so vielfältig, dass niemand mehr überschauen kann, was da passieren wird.
Ja, das beste Beispiel sind die Schachprogramme.
Ja, ja.
Das ist das System wohl, ja. Aber welchen Zug der dann wirklich wählt, ist nicht vorausschaubar.
Ja. Das ist richtig. Also das sind sehr raffinierte Regeln, also sogenannte Algorithmen nennt man das. Der Name kommt auch wieder aus dem Arabischen im Übrigen. Also das sind.
Ich habe gedacht von Google. Nein. Der Thomas hat gesagt, es gibt jetzt schon eigene Forscher oder
ja.
Programmierer, die herausfinden, also nur forschen, wie der Computer das programmiert hat.
Ja, 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 ja. Nein, weil es geht ja weiter. Die Computer haben zwar mal eine gewisse Basis von einem Programm, das also von einem Menschen gemacht ist, aber das ist so, dass sich der weiter programmiert. Das heißt, das ist ein Programm, das in ständiger Entwicklung ist im Grunde. Also das heißt, er stellt auch neue Regeln auf. Die bleiben in einem gewissen Rahmen zunächst einmal, aber er tut das weiter. Also alle diese Dinge funktionieren jetzt schon. Jetzt ist man sogar über das Schach schon hinaus, jetzt ist man schon, der Weltmeister im Go-Spiel ist bereits geschlagen worden. Und das Go-Spiel hat einfach viel mehr Kombinationsmöglichkeiten, ist also noch viel anspruchsvoller im Grunde. Und das heißt, der gute Arimann schaut halt, dass er jetzt so ein flexibles Ding hineinbringt, aber trotzdem muss aufpassen, dass die Kreativität nicht in der Form einschlägt, dass sie ihm plötzlich seine Regeln da atomisiert. Das ist das Problem, weil das der Computer schafft, nämlich wenn er sich selber weiter programmiert, ist das eben in Wahrheit kein schöpferischer Prozess. Das ist der Punkt. Der arbeitet im Prinzip danach, dass er Möglichkeiten durchspielt und sie bewertet dann, welche besser funktionieren, welche schlechter funktionieren, und die besser funktionierenden integriert er in sein Programm. Und so geht es Schritt für Schritt weiter. Damit optimiert er sich selber sozusagen. Und er probiert einfach alle Möglichkeiten durch, die es gibt. Der menschliche Geist in Wahrheit funktioniert nicht so.
Da möchte ich jetzt noch anfügen, wenn er aber es schafft, von den Menschen Feedback zu bekommen,
ja.
Ja, worauf sie eben besser reagieren,
ja.
Da kommt dann schon auch das Schöpferische, denke ich, hinein. Weil der Mensch arbeitet ja nicht nur nach seinen Gefühlen, nach seinen Denken, sondern auch nach Einschlägen,
ja, ja, ja.
Informationen.
Ja, ja.
Und durch das Feedback vom Menschen kommt...
Ja, ja, das geht dann auch. Und das ist genau der Punkt, ja letztlich, warum der Arimann haben will, dass das menschliche Ich dann eben immer darüber schweben bleibt, dass diese Auseinandersetzung möglich ist, weil die Befruchtung kann nur von da oben kommen. Aber es darf das Ich nicht wirklich selber sozusagen im Computer drin sitzen. Weil dann bricht das ganze System zusammen. Weil das Schöpferische macht eigentlich, nimmt das Ganze, knüttelt es zusammen und gestaltet was Neues daraus. Und auch wenn es jetzt ganz ähnlich ist, dem das vorher war, es ist eine neue Nuance drinnen, aber die besteht eben in Wahrheit nicht geistig gesehen, nicht darin, dass ich da eine Kleinigkeit geändert habe, dort eine Kleinigkeit. Und da vielleicht auch ein bisschen dazu. Das mag im Endeffekt vielleicht so ausschauen. In Wahrheit habe ich das Ganze genommen, habe es in nichts aufgelöst und erschaffe es aus dem Nichts wieder. Und jetzt ist was Neues, Zusätzliches drinnen. Es ist vielleicht das Alte in verwandelter Form auch drinnen, aber es ist nicht wirklich das Alte. Es ist schöpferisch, ist wirklich, es ins Nichts fallen zu lassen und neu aus dem Nichts herauszuholen. Sonst konstruiere ich nur weiter. Ich meine, findet man bei vielen Künstlern, die dann irgendwann einmal ihre Kreativität verlieren und im Grunde sich selber in leicht veränderter Form reproduzieren, wenn ihnen nichts mehr einfällt. Dann ist das Schöpferische draußen. Und selbst wenn der 10 Bilder malt, die alle ähnlich sind, Es ist jedes Mal so ein neuer Impuls heraus. Er konzentriert sich halt auf ein ganz bestimmtes Thema. Und er macht, weiß ich nicht, wie der Mondrian seine farbigen Vierecke und die Linien in alle Variationen und denkt sich, es ist trotzdem nicht konstruiert. Auch wenn es so technisch ist, das ist nämlich interessant. Weil er schafft es aus seinem Farb- und Formerleben heraus. Der Kandinsky macht es wieder ein bisschen anders. Der macht auch Farben und Formen, die halt ein bisschen weniger regelmäßig sind. Da schaut das Ganze dynamischer aus. Das heißt, der Mondrian setzt sich mehr mit den ganz starren Formen. Das heißt, er kämpft am meisten mit dem Ariman.
Wie er dem das Klede kann da auch was von.
Ja. Also, das, gerade wenn man jetzt in die sogenannte abstrakte Kunst hineingeht, die arbeiten ja wirklich in Wahrheit mit den reinen geistigen Formen. Und wenn sie Farben verwenden, halt mit dem reinen astralischen im Grunde, das aufleuchtet und das versuchen sie halt in ein sinnliches Bild zu bringen. Und völlig wegzugehen vom Sinnlichen. Wobei es also natürlich verschiedenste Ausgangspunkte gibt. Ich meine, die meisten ist klar, weil das auch in der Entwicklungsströmung drinnen liegt, weil vorher war der ganze Naturalismus und das alles, gehen sie dahin, den aufzulösen. Der eigentliche Weg ginge ja daher, ist aus dem Geistigen hereinzuholen. Dann, das ist der nächste Schritt, das unmittelbar hereinzuholen. Ich meine, aber anfangen tut's, man könnte fast sagen, das ist der aristotelische Weg. Ich nehme mal die sinnlich gegebenen Gegenstände und versuche die Idee oder eine Idee herauszuholen. Das heißt, ich lasse alles weg, was da nicht dazugehört. Ich meine, der Mondrian hat ja seine Dinge vielfach von Bäumen ausgehend gemacht. Dieses ganze Gitterwerk der Bäume und Blätter. Am Anfang ist ein Baum, zum Schluss sind ein gelbes, ein rotes, ein blaues Viereck oder Quadrat oder was und schwarze Linien. Im Prinzip sind das die Äste und die Blätter, von dem ist entstanden. Aber wenn er dann dort ist, dann kann er anfangen mit den Formen zu spielen. Dann braucht er das Vorbild nicht mehr. Das heißt, dann fängt er an mit der Idee zu spielen. Und holt es herein. Und das heißt, der eigentliche Vorgang in Wahrheit spielt sich ja jetzt ab, was erlebe ich daran? Und das ist im Grunde ja auch für den Betrachter dann das Wichtige, weil dass da jetzt ein paar bunte Vierecke an der Wand sind, ist ja eigentlich nicht wirklich so besonders sensationell. Das ist relativ simpel, überhaupt wenn es nur so ziemlich einfärbig angestrichen sind, nicht einmal schattiert irgendwie, ist ja im Prinzip theoretisch ganz fad. Aber es geht eigentlich um eine Meditation, die dahinter steckt, die sich dann nur ganz auf diese wenigen Elemente konzentriert und jetzt ausgehend vom sinnlichen Bild sie ins Geistige hebt und über diese Kräfte meditiert. Und dann kommt das eigentliche Erleben. Und das ist halt der Weg, aber den dann nur das Ich gehen kann. Weil ein Computer wird nicht in die Meditation hineinkommen. Der kann sehr wohl alle Variationen von Vierecken durchprobieren, das ist gar kein Problem. Das ist ein simples Programm, das farbige Vierecke und schwarze Linien. Bitte?
Das kombinierte.
Das kombinierende Denken. Also das ist gar kein Problem. Aber das, um was es eigentlich geht, also durch die Meditation ins Geistige zu kommen, das kann er natürlich nicht. Und das ist genau der Unterschied. Aber das sieht man eben dem Äußeren nicht sofort an. Im Äußeren mag das ganz gleich scheinen. Und was ich damit tue, darauf kommt es an. Ob das jetzt immer was Gutes oder Schlechtes ist, ist auch eine Frage, weil man sieht natürlich vieles auch über, dass die modernen Künstler meditieren, dass das zumindest in sehr düstere oder sehr gewalttätige Dinge sogar hineingeht oder in sehr triebhafte Dinge vielleicht hineingeht. Ich meine, gerade Anfang des 20. Jahrhunderts war das sehr, sehr stark, aber dann weiter. natürlich mit Unterstützung von diversen Rauschmitteln und so weiter, um da hineinzukommen. Ist auch nicht die Erfindung jetzt des 20. Jahrhunderts gewesen, gab es vorher auch schon stärker, im 19. Jahrhundert schon. Aber je weiter ich zurückgehe, desto weniger interessanterweise. Aber warum ist es? Weil sie in Wahrheit merken, die Kunst ist auf einem Sprung in ein weiteres Gebiet. Heute in einem viel, viel stärkeren Maße als früher muss das Kunstwerk, das wirkliche Kunstwerk, in der Seele des Betrachters, des Publikums, des Erlebenden entstehen. Es ist nicht der Gegenstand, der da ist. Der ist nur, wie soll ich sagen, wie früher war es bei der Wahrsagerin, die Kristallkugel. Die sieht ja nicht an, nicht das wirklich in der Kristallkugel, sondern das ist nur eine Hilfe, wenn es nicht überhaupt Charlatanerie ist, um sich zu konzentrieren. Es ist also eine Meditationshilfe, nichts anderes. Also ich kann mich in einen Kristall versenken und den im Bewusstsein tragen, um meine Gedanken zu sammeln, aber das heißt nicht, dass jetzt im Kristall die Bilder entstehen einfach. In meiner Kristall kann sehr wohl geistige Kräfte natürlich konzentrieren, weil er aus geistigen Kräften gebaut ist, aber ich muss mich geistig mit denen verbinden. Und so ist in Wahrheit auch, hängt es mit einem Kunstwerk zusammen. Ich muss mich eigentlich geistig mit ihm verbinden. Es ist eine Art Brücke, die dadurch gebildet wird. Und wir leben halt in einer gewissen Weise heute in dem Zeitalter, dass diese Brücke immer weniger Mittel braucht oder brauchen sollte. Das heißt, im Grunde, wenn ich jetzt ein voll naturalistisches Gemälde mit allen winzigsten Details mache, ist das wunderschön. Aber wozu haben das die Menschen eigentlich gemacht? Um hier im Sinnlichen sehen zu lernen. Der Hase von Dürer mit seinen 100.000 Härchen, die da gezeichnet sind. Da ging es ja darum, dass die Menschen vorher dieses Viech noch nie so angeschaut haben. Die haben erlebt die Dynamik des Tieres, das Leben, das da drinnen ist, der Trieb, der da drinnen ist, die Angst vielleicht, die drinnen ist. Aber sie haben nicht den als quasi physisches Objekt erlebt. Das musste man erst lernen. Das haben wir in Europa in Wahrheit erst gelernt in der Neuzeit mit dem Aufkommen der Naturwissenschaft. Oder mit dem Aufkommen der immer naturalistischer werdenden Malerei. Die hat da ganz wesentliche Aufgabe gehabt. Oder die Anatomiezeichnungen von Herrn Leonardo da Vinci und dergleichen. Weil, wenn man sich bewusst war, ich sehe es ja überhaupt erst, wenn ich es selber nachgestalte. Bevor ich es nicht selber nachgestalten kann, sehe ich es nicht. Weil tatsächlich ist es ja auch so, wenn wir mit unseren Augen irgendeinen Gegenstand sehen, wir malen ihn. Sonst würden wir ihn nicht wahrnehmen. Mit unseren Blicken, mit unserer Blickbewegung zeichnen wir ihn und mit unserem Farbensinn malen wir in Wahrheit die Farben, weil wir immer eine Gegenfarbe auch entgegenstellen. Also wir malen eigentlich das Negativbild in Wahrheit davon. Das ist das, was in uns wirkt. Und das heißt, wenn ich wirklich jedes Härchen und jedes Detail sehen will, dann muss ich das malen können, mit meinen Augen. Und damit ich es mit meinen Augen malen kann, müssen halt geniale Leute da sein, die das einmal wirklich umgesetzt haben, die so genau malen konnten. Also in Wahrheit sieht der wirklich mehr. Das heißt, der Dürer hat wahrscheinlich mehr gesehen, als selbst heute der Durchschnittsmensch an dem berühmten Hasen sieht. Ja, die Grundform, das ist eh und ja, eh schön, schaut eh aus wie ein Hasel, das ich draußen sehe. Aber wenn man es wirklich so zeichnen kann, sieht man die Dinge einfach anders. Und das musste gelernt werden. Aber jetzt sind wir in dem schon relativ gut geworden, das Äußere zu sehen. Wir sehen nur mehr das Äußere. Also jetzt müssen wir wieder durchkommen. Daher war es folgerichtig mit im Grunde Beginn des neuen Zeitalters, wo das Kali Yuga aufhört, also das heißt besonders stark dann an der Wende zum 20. Jahrhundert, dass immer mehr sich die gegenständliche Malerei aufhört. Also es gibt sie natürlich immer noch, aber die eigentliche große Strömung war in diese Abstraktion einmal hineinzugehen. Und wenn jetzt gegenständlich gestaltet wird, dann aus einem anderen Impuls heraus, nämlich jetzt kann ich natürlich den umgekehrten Impuls machen, das liegt zum Beispiel in der ganzen Architektur von Rudolf Steiner drinnen, wenn ich von dort die Formen hereinhole. Das ist dann der andere Weg. Das wäre jetzt auch der Weg, den zum Beispiel die Kunst, die durch die Abstraktion jetzt durchgegangen ist, die also einmal das Sinnliche transparent gemacht hat fürs Geistige, dass die jetzt von der anderen Seite was hereinholt. Und das heißt jetzt neue Formen gestaltet, die unmittelbar aus dem Geistigen geholt sind. Also die sozusagen von der anderen Seite gestalten. Dann komme ich im Grunde wieder zu etwas, ja, was eigentlich aus der platonischen Richtung kommt, aber noch dahinter geht. Aber nur halt mit neuem Bewusstsein, also wirklich aus dem Geistigen hereinholend. Der Platon war ja der, der die ganzen Künste überhaupt nicht geschätzt hat. Er hat sie deswegen nicht geschätzt, weil er gesagt hat, verglichen mit der Idee ist das alles nichts. Und überhaupt, wenn ich dann äußerlich die Natur nachmache, dann ist schon überhaupt nichts, weil dann mache ich die Nachahmung der Idee noch einmal nach. Also das ist die Nachahmung der Nachahmung. Das ist ja gar nichts mehr. Also nur halt die Idee, selbst beim Platon, war trotzdem, ist natürlich kein wirklich ausgereiftes Hellsehen mehr, das sind die letzten Zipfel davon gewesen. Aber wir gehen jetzt wieder hinein in dieses Zeitalter, ganz deutlich. Also wir kommen jetzt wieder zu der Wende, wo viel stärker werden wird, dieses erneuerte Platonische, das heißt unmittelbar aus dem geistigen Erleben hereinholen. Nicht aus dem Sinnlichen herausheben, die Idee. Der Aristoteles ist der heraushebt aus dem Sinnlichen die Idee. Der Platon ist der sie aus dem Geistigen hereinholt. Allerdings, er geht nicht weit genug, weil es umzusetzen in die Gestaltung der Welt dann, ja, vielleicht in die Gestaltung der Regierungsform oder sowas, dass das sollen die Philosophen machen. Das wäre ja schon was, wenn wir das irgendwo hätten, aber. Aber, ja, könnte man manchmal brauchen. Aber so wirklich bis ins Durchgestalten der Materie hinunter reicht er noch nicht. Also das wäre halt die Zukunftsaufgabe. Und da hat der Steiner ja sehr, sehr viel vorgelegt im Grunde. Und im Grunde ist es dann die Vereinigung von beiden, weil natürlich, um es hier herein zu gestalten, muss ich erkennen, die Ideen, die in dem ganzen Material, das ich verwende, drinnen sind. Wie taugt das dazu? Ich muss das zusammenbringen. Ich muss eigentlich die Idee, die ich hereinhole, der Idee, die da in dem Ding, in dem Stoff, in dem Material, in der Farbe, in dem Schauspieler, der spielt, weil der ist nämlich auch anders als der zweite daneben, und das heißt, ich muss auch die Rolle anders hereinholen als der andere. Und dieses Zusammenbringen ist die Kunst heute. Also das so ganz, ganz ins Bewusstsein zu heben. Und warum erzähle ich so viel von der Kunst jetzt? Weil es ja um ein Kunstwerk eigentlich geht. Um ein Kunstwerk, das also entsteht oder spielt, sagen wir mal zuerst, spielt eben in dieser Zeit, wo die Auseinandersetzung stark einmal da ist, die erste Auseinandersetzung zwischen dem Christlichen und zwischen dem Muslimischen, also dem Mohammedanismus. Und es geht also wieder um diese Kräfte, eben einerseits die Ideen, die da verkörpert sind, andererseits um die Ideen oder um das Geistige, sagen wir es besser so, das Geistige hereinzuholen oder das Geistige mit dem Geistigen umzugehen, das auf Erden bereits vorhanden ist. Also da haben wir wieder die beiden Kain und Abel. Der Kain ist der der Aristoteliker sozusagen, der mit den Ideen vor allem umgeht, die hier in den Stoffen der Erde, in den sinnlichen Erscheinungen der Erde verkörpert sind. Mit denen muss er rechnen. Und nur deswegen kann der Hiram seinen Tempel bauen, weil er einfach weiß, wie er mit den Materialien umgehen kann, die bereits hier sind und in denen Ideen verkörpert sind. Der Salomon hat die ganze Idee des Tempels, aber er bringt sie nicht auf den Boden runter, weil wie bringe ich das jetzt in die Stoffe da hinein, die da unten sind? Die sind mir fremd. Also es geht eben auch jetzt um diese Dinge zusammenzubringen, weil der Mohammedanismus bringt also gerade jetzt diesen einen starken Impuls auch mit diesen Kräften da unten. Eben weil dieses Arimanische mitkommt. Dieser ganz starke arimanische Impuls und dieser arimanische Intellekt, der, wie soll ich sagen, sicher natürlich eine gewisse Verzerrung des Aristotelischen ist, aber mit dem stark zusammenhängt. Also man könnte sagen, was die Mohammedaner bringen, ist ein arimanisierter Aristoteles bis zu einem gewissen Grad. Der ist aber der jetzt die äußere Naturwissenschaft prägt. Und das geht in Wellen eben. Weil viele dieser Dinge eben gab es schon in der Akademie von Conti Schapur, eben diese ganzen Wissenschaften und davon wirklich sehr stark verstandesmäßig einerseits und empirisch äußere Wissenschaft. Von der Art des Denkens unterscheidet sich das im Grunde gar nicht von dem, was wir heute machen. Das ist auf dem Niveau. Sie haben halt noch nicht die Technik, weil das hat halt länger gebraucht. Und sie haben vor allem ein Gebiet, das noch praktisch unberührt, nämlich das Gebiet, das heute zur Explosion der Technik führt, nämlich das elektrisch-elektronische Gebiet, also der Elektromagnetismus. Weil der Elektromagnetismus, Steiner ordnet ja zu, also die Elektrizität im Wesentlichen den luziferischen Kräften und den Magnetismus den arimanischen Kräften. Eben auch im Zusammenhang zum Beispiel mit dem Erdmagnetfeld und diesen Dingen. Also da gibt es auch ganz interessante Sachen, wo es Verwerfungen in den Magnetfeldlinien oder so weiter gibt. Also zum Beispiel gibt es da so in der Nähe der Südspitze von Indien, Ceylon da unten, gibt es eine ganz interessante magnetische Verwerfung. Das hängt letztlich zusammen, oder ist ein letzter Rest sogar noch von den Dingen, die zum Untergang der Lemuria geführt haben. Nicht der Atlantis, sondern der Lemuria. Das sind ganz alte Kräfte, die sich bis heute noch abdrücken dort drinnen, obwohl da x-mal schon das Magnetfeld sich umgepolt hat in der Zwischenzeit. Und trotzdem bleiben solche Dinge erhalten. Das ist so, wie auch, obwohl bei uns immer die Haut nachwächst oder was, eine Narbe wächst dem auch noch. Sie bleibt trotzdem Narbe, weil eigentlich müsste man sagen, das erneuert sich spätestens das haut sogar viel schneller. Eigentlich müsste es doch innerhalb kürzester Zeit weg sein. Das Problem ist, dass da eine Schädigung bis ins Ätherische hinein ist. Das Ätherische kann nicht mehr die ungestörte Haut nachbilden, sondern es ist gefesselt sozusagen diese Narbenstruktur. Also es besteht sogar, wenn man will, eine ätherische Narbe dort und er kommt nicht heran. Er ist nicht kräftig genug, das umzugestalten. Aber so ist es im Großen in der Natur auch. Ja, also jetzt kommt dieser starke Impuls hinein und der ist die Anregung jetzt für Europa oder für die Menschen in Europa mit ihrem Ich-Bewusstsein, mit ihrem langsam erwachenden Ich-Bewusstsein, mit dem fertig zu werden und das ins Gleichgewicht zu bringen. Weil das passiert eben bei dieser islamischen Strömung nicht in Wahrheit aus dem Ich heraus, sondern das passiert von oben her irgendwo oder wo auch immer, von irgendwo her. Aber jedenfalls nicht aus dem Ich heraus, im Kern. Aber Die andere Seite ist, Europa kann sich geistig nur entwickeln in der Auseinandersetzung mit dem. Daher kommt dann irgendwann die nächste Welle, die nächste große Welle der Auseinandersetzung ist diese geistige Auseinandersetzung in der Scholastik dann. Na, da drängt schon langsam heran das zweite Mal die 666. Hochscholastik, das sind wir im 13. Jahrhundert. Also das heißt, von 1200 bis 1299, und kurz danach, 1332, ist die zweite Wiederholung, also 2x6, 6, 6, 6. Also diese Impulse wirken eher nicht so auf den Glockenschlag. Also das darf man sich nicht vorstellen, dass das genau auf die Jahreszahl geht, sondern gerade also diese großen Impulse haben eine sehr breite Streuung, bereiten sich vor und wirken dann auch sehr, sehr lange nach. Und naja, und wie wir eh schon erwähnt haben, heute stehen wir in der dritten Phase drinnen. Also so zufällig ist es nicht, obwohl man jetzt nicht so an die kurze Zeitspanne, wo wir das jetzt erleben, die heutige Auseinandersetzung im Islam, hat im Grunde nämlich seine Vorgeschichte, auch schon die ganze Geschichte mit den Türkenbelagerungen, die Osmanen. Da fängt es schon an, da ist mit den Osmanen kommt ja wieder ein ganz anderer Impuls herein. Das ist ja ein anderer islamischer Impuls als der ursprünglich, also der durch die Araber hereingekommen ist. Der osmanische Impuls ist eigentlich nicht an das Arabische gebunden in Wahrheit. Also da kommt ein ganz anderer Impuls herein, da kommen im Grunde diese Reitervölker, diese turanischen Reitervölker. Iran, Turan, der Impuls, also das ist der alte arimanische Impuls, der von dort kommt. Also das heißt, die Türken, die da jetzt kommen, das sind ja die Turkvölker, sind letztlich von dort. Also das ist noch eine ganz andere Strömung. Und die verschärft das natürlich. Also wir haben es jetzt mit einer verschärften islamischen Strömung daher in Wahrheit auch zu tun. Und
kannst du da bitte noch ein paar Sätze dazu sagen?
Naja, die turanischen Völker letztlich, also die, wenn ich sagen, zurückgehen auf die persische Zeit, das hat es schon vorher gegeben, aber dort spielen sie eine wesentliche Rolle in dieser Auseinandersetzung Ormuz Ahriman. Also da ist damals erstmals eben auch schon die Notwendigkeit vorhanden, dass die Menschen sich mit dem unten auseinandersetzen. Nicht darüber schweben bleiben, sondern wirklich hinuntergreifen. Und das sind massive Kämpfe und ohne diese Kämpfe hätte sich das Ich nicht weiterentwickeln können. Also es ist eh noch ganz, ganz, ganz vorne, aber das Ich muss zumindest lernen, an dem Astralleib irgendwo zu arbeiten, dass der einmal ein eigenständiger Astralleib wird. Weil im Grunde wird der richtige Astralleib erst zu der Zeit geboren. Das fällt ja in die urpersische Zeit hinein. Und dann, also da ist noch nicht das eigentlich seelische Innere. Mhm. Sondern es ist jetzt so, dass jetzt so richtig der eigene charakteristische Astralleib entsteht. Das ist die Voraussetzung dafür, dass das Ego überhaupt entstehen kann. Das, im Urindischen ist das noch gar nicht da. Da fehlt es nur ziemlich. Und also das Ego entwickelt sich gerade auch eben in der Auseinandersetzung mit den arimanischen Kräften. Und das ist nämlich diese Form des Egos, dass sie wirklich jetzt so ganz zusammenzieht und sagt, das alles gehört mir, die Welt ist mein Reich. Und je größer das ist und je mehr ich da drinnen habe, umso besser. Also da geht es ja wirklich um den Fürsten dieser Welt. Die andere Form des Egos, dieses Luziferische, ich bin der Beste, der Schönste, der Größte, die bindet uns ja eigentlich gar nicht an die Erde. Die hebt uns weg. Das Ruhm und Glanz und Ding, das ist, da geht es zum Beispiel um Macht, um Geld. Geld ist Macht sozusagen. Also da geht es darum, im Grunde, wie gestalte ich die Erde um. Aber zunächst einmal im Dienste meines Egos. Mit dem fängt es einmal an und da stehen wir immer noch ziemlich drinnen. Aber es soll ja zu was anderem werden, es soll zu dem werden, dass da der Ich-Impuls durch kann. Und diese Kräfte benutzt, daher brauchen wir sie, um die Welt umzugestalten. Das heißt, wie wir es das letzte Mal schon gesagt haben, das heißt letztlich, um unser Karma aufzulösen. Weil im Grunde ist die ganze Erde nichts anderes als unser kristallisiertes Karma. Nichts anderes. Bis in die ganzen Naturreiche hinein, weil die haben wir aus uns herausgesetzt. Im Zuge der Entwicklung. Am Anfang steht der Mensch, am Anfang ist das alles noch ein geistiges Gebilde. Und mit der Zeit, auch durch die Wirkung der Widersacher und natürlich auch noch durch die Schwäche des Ichs, das ja noch nicht weit entwickelt ist, schaffen wir es nicht, alles wirklich so mit unserer Ich-Kraft zu durchdringen, dass uns das wirklich gelingt, die Erde zu einem Ausdruck der Ich-Wesenheit zu machen. Und all das setzen wir mal aus uns heraus. Und zum Glück wird das jetzt von höheren Mächten irgendwo verwaltet, teilweise aber auch natürlich von unten, von den Widersachern ergriffen. Und weil wir es ihnen ausgeliefert haben im Grunde, indem wir es nämlich zum Beispiel, indem wir die Pflanzen aus uns heraussetzen, überantworten wir sie der Welt da unten, den Widersacherkräften, namentlich den alemannischen Mächten. Die können heran jetzt, und indem wir die Tiere heraussetzen und so weiter. Also die ganzen Naturreiche, ja, bis ins Mineralreich hinein. Mineralreich ganz besonders auch. Und das Mineralreich ist aber unheimlich wichtig, andererseits für die Erde in ihrer Beziehung zum Kosmos. Die Kristalle sind die Augen der Erde im Grunde. Die schauen in den Kosmos hinaus. Die nehmen den ganzen Kosmos wahr, bis in die weitesten Weiten hinein. Sind verbunden damit. Und nur dadurch kann die Erde oder kann jeder Weltkörper, und wobei mit Weltkörper gar nicht jetzt eben das Materielle meinen, weil auch die Mineralwelt wäre ja, wenn sie ganz richtig wäre, wäre die nicht so was Dichtes, Stoffliches. Dann wären es die Formkräfte, die physischen Formkräfte. Das wäre eigentlich was total Übersinnliches für unsere heutigen Begriffe. Aber dass eben dieses ganze, diese Verstofflichung und die damit verbundene Verhärtung und diese damit, Beweglichkeit auch herauszunehmen aus diesen auch physisch-physikalischen Kräften, das ist der Einfluss Ahrimanns dann. Der lauert von Anfang an, also weil diese Widersacher begleiten uns ja schon, die luziferischen Wesenheiten sind zwar im Grunde im engeren Sinn erst auf dem alten Mond entstanden, aus den zurückgebliebenen Engelwesenheiten, und die Ahrimannischen schon etwas älter, eben auf der alten Sonne bereits, aber jedenfalls begleiten sie uns schon, also seit den Zeiten noch vor unserer unmittelbaren Erdentwicklung. Also sie sind von Anfang an dabei und sie sind ganz wesentlich, dass der Erdplanet zustande kommt in der Form. Das ist ganz wesentlich. Und diese Auseinandersetzung lernt man eben auf erster Stufe einmal in der urpersischen Zeit im Grunde. Da geht es erstmals darum, sich wirklich mit den Kräften der Erde auseinanderzusetzen.
Ackerbau.
Diese Dinge, die Erde aufzureißen.
Die ganzen Obstsorten.
Ja, ich meine, das ist gewaltig.
Das ist Pflanzen und Tieren.
Richtig. Richtig, also mit dem goldenen Dolch sozusagen, aber jetzt wirklich die Erde aufzureißen. Und damit aber auch bildlich gesprochen herauszulassen, noch viel stärker diese Widersacherkräfte, die da drinnen sitzen. Das ist auch ein Aspekt davon. Also, und aber es musste sein, die Menschheit hätte sich nicht entwickelt. Ich meine, wo stimmt man heute, wenn wir nicht die Viehzucht, die beginnende, und den Ackerbau hätten. Ackerbau, alle Kultur kommt aus der Landwirtschaft, alle Kultur ist Agrikultur ihrem Ursprung nach in Wahrheit. Dort fängt es an. Da fängt es an. Bevor ich da nicht das Bewusstsein dafür habe, ist das alles sehr rudimentär sicher. Es gibt ein paar einfache Feuersteine und solche Dinge gibt es schon vorher, aber das ist eben in Wahrheit noch nicht der wirkliche Kulturimpuls. Der entsteht dort, wo ich mich wie direkt mit der Erde auseinandersetze. Und da eben diese islamischen Völker so stark jetzt mit diesem unterirdisch-arimanischen Impuls, ich will nicht sagen verbunden, sondern vom Volkstum her ja, aber eben der Islam ist eben gerade das Mittel, um das in den Griff zu kriegen. Das muss man sich bewusst sein. Also man kann nicht einfach sagen, der Islam ist eine arimanische Religion. Das passt nicht. Das ist eine Religion, die sich sehr stark mit den arimanischen Kräften auseinandersetzen muss. Und die daher auch immer das Bewusstsein hat, ja, es droht die Geistigkeit auf der Welt zu versinken. Und wir müssen eben Allah die Treue halten, der da ganz weit oben irgendwo ist. Weil hier unten droht alles zu ersterben. Also sie spüren ganz stark diesen arimanischen Impuls. Sie können ihn, zumindest die Araber, mal ja sehr stark nützen einerseits, aber der Islam muss ihnen helfen, dass er sie nicht ganz Besitz von ihnen ergreift. Das ist der Punkt. Also wäre der islamische Impuls nicht gekommen, dann wären Entwicklungen, die heute erst passieren, damals schon passiert oder sehr viel schneller. Und stellt sich das vor, wenn jetzt schon die Araber damals mit dem Handy umgerannt werden, wo die Germanen noch im Ländenschurz halb herumrennen. Nein, nicht mehr ganz zu der Zeit, aber viel weiter war es nicht. Also noch sehr einfach. Also es ist jetzt vielleicht ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Also was eigentlich eben der Islam verhindert hat, ist, dass die arabischen Völker, die dazu eben diese Anlage haben, durch die Geografie, von wo sie herstammen, dass die mit den elektromagnetischen Kräften zusammengespannt werden. So könnte man das jetzt rein technisch einmal ausdrücken. Islam ist Verhinderung des Elektromagnetismus zunächst einmal. Ich meine, heute benutzen das natürlich auch die ganzen Terroristen oder so. Die kennen das besser als andere, die sind Profis. Also das ist erstaunlich, auf welchem hohen Niveau die unterwegs sind. Eben auch mit der ganzen Internetwerbung, wo sie ihre Leute anwerben und dergleichen. Ist hochprofessionell. Hochprofessionell. Das ist pure arimanische Intelligenz. Und sicher aufbauend natürlich aus dem, was an technischen Mitteln aus dem Westen kriegen, sprich letztlich aus Amerika. Das heißt, das passt wunderbar zusammen. Sie arbeiten mit den besten Mitteln und setzen sie mit höchster Intelligenz ein. Also man darf sich das nicht vorstellen, dass die dahinter die Fäden ziehen, dass das so einfach wilde, grausame Kerle nur sind, die ihre Wut austoben. Da sitzen also ganz nüchtern kalkulierende Leute dahinter mit einer sehr hohen, ausgeprägten Intelligenz. Aber arimanisch inspiriert. Und eben der Gegenimpuls aber kann offensichtlich nicht aus Amerika kommen, weil von dort kommt nämlich genau dasselbe im Grunde, nur auf einen anderen Weg vom Westen her herein, also namentlich vom Westen Amerikas. Also das sind zwei Dinge, die ganz stark zusammengehören. Die arbeiten genau an derselben Sache. Und ja, irgendwo dazwischen liegen halt wir. Das heißt Europa als Ganzes. Und da meine ich wirklich jetzt nicht nur Mitteleuropa, sondern wirklich Europa im weitesten Sinne. Und das heißt, wie gewinnt Europa die Kraft, mit diesen Dingen fertig zu werden? Und das wird uns immer wieder präsentiert. Das wird uns immer wieder eigentlich durch den Islam präsentiert. Und das wird uns eben heute in der verschärften Form präsentiert, wo jetzt noch dieser letztlich turanische, türkische Impuls dazukommt. Das steckt hinter der Geschichte mit der ganzen Türkei dahinter. Der Impuls kommt von dort, letztlich. Also geistig gesehen strömt er von dort herein. Und da ist eben die Frage und dadurch gewinnt natürlich auch der Islam dort ein anderes, ganz anderes Angesicht, in Wahrheit. Und wenn man sich jetzt diese ganzen Streitigkeiten ja auch unter diesen islamischen Gruppierungen, die sind ja total zerstritten untereinander und zwar mindestens so brutal wie gegen uns da. Ich meine, dort tun sie sich ja auch gegenseitig.
Das ist ja wirklich beinahe jeder gegen
jeden. Das heißt, beinahe jeder gegen jeden. Also das und da ist einer der Impulse natürlich eben auch, dass dieses turanische Element ganz anders ist als das eigentlich arabische Element, beziehungsweise der Islam, der also durchsetzt ist mit den turanischen Kräften, ist anders als der Islam, der durchsetzt ist mit den arimanischen Kräften, die aus der arabischen Wüste sozusagen kommen und den angrenzenden Gebieten. Und dann steckt noch drinnen dieser Sonderfall Persien, die den gegen den Ariman gerichteten Impuls, eigentlich den alten Ormuzd-Impuls drinnen haben. Und die dort sich sehen, bewusst oder unbewusst, als geistiges Zentrum, das gegen die zwei arbeitet sozusagen. Und die haben natürlich jetzt überall die Finger im Spiel und das differenziert sich dann, je nachdem, welche Gruppe drinnen sind. Aber eigentlich sind es diese drei großen geistigen Strömungen im Islam, die da miteinander ringen und die ganz, ganz stark unterschiedlich sind. Und dazu kommen dann noch die älteren Strömungen, also mystische Strömungen, das Sufitum, die Sufis zum Beispiel haben ja eigentlich eine viel ältere Grundlage. Vermischt sich aber dann natürlich, wenn das jetzt wieder im türkischen Raum ist, ist das was anderes, als wenn es woanders ist. Die wirklich großen geistigen Impulse sind eher von dort hereingekommen. Die haben allerdings wieder jetzt mehr was Luziferisches. Oder Gnostisches, wenn man so will, wenn man es so ausdrücken will. Das heißt, ein geistiges, das eigentlich nicht auf den Boden kommen will, sondern sagt, das ist böse, das ist die Welt Arimans. Und die Erlösung liegt eigentlich darin, von dem wegzukommen. Also sozusagen darüber schweben zu bleiben. Aber da kommen große geistige Impulse hinein, so wie in der ganzen Gnosis gewaltige Dinge drinnen waren. Und das waren Leute, die ja noch wirklich geistige Erlebnisse hatten. Aber es sind halt gerade nicht die geistigen Kräfte, die man braucht oder mit denen man auskommt, um die Erdenwelt umzugestalten. Es sind die, die drüber bleiben. Und die sind aber wirklich hochgeistig. Und dort, wo wir diese großen arabischen Dichtungen und das finden, da kommen eigentlich diese Dinge sehr stark herein. Das sind ja Kulturschätze. Ich meine, wie gesagt, also zu der Zeit, von der wir sprechen, überhaupt ist ganz Europa ein Armutsgang gegen die Kultur, die Araber mit sich bringen. Das sind nicht einfach wilde Nomaden. Das ist so, wie man sich das vorstellt. Das ist eine hohe, hohe Geistigkeit und hochbegabte Dichter, die eine Sprache haben, die ich nicht sprechen kann, leider, aber die also sehr viele Möglichkeiten bildet, die sehr, sehr künstlerisch ist in einer Art, aber natürlich abstrakt künstlerisch. Also die Sprache ist so ähnlich wie diese ganzen Arabesken, die sie bilden, so ist auch die Schrift wie die Arabesken, die sie bilden, so ist es das Denken, das ist dieses Arimanische drinnen. Das drinnen ist, aber das hilft ihnen andererseits wieder diese großen Impulse auch hereinholen zu können, so weit, dass sie es wirklich zu Papier bringen können, zum Beispiel. Und nicht umsonst war der Goethe so fasziniert eigentlich vom Islam und von dem Impuls, was von dort gekommen ist, weil er diese Dichtungen einfach bewundert hat und gesehen hat, was schaffen die da hineinzubringen. Und das ist in einer gewissen Weise eine reichere Geistigkeit sogar als, man kann sagen, bei den Griechen. Das reicht viel weiter hinauf eigentlich, in Wahrheit. Weil bei den Griechen, die Griechen sind so am letzten absterbenden Rest, wo noch geistiges Erleben da ist im Grunde. Ja, sicher beim Homer und bei diesen Epen nur ein bisschen mehr, aber spätestens die Zeit, wo es dann in die eigentliche griechische Hochkultur geht, also das heißt die griechische Klassik, das ist ja das Absterben des geistigen Erlebens. Und der Aristoteles sieht schon nichts mehr im Grunde. Jedenfalls nicht mehr im rein Geistigen. Er muss sich bemühen, aus den Dingen, die da sind, die Ideen herauszuheben. Dafür merkt er natürlich schon viel stärker sein Eigendenken. Das heißt, er spürt schon, also ich kann eigentlich nur herankommen, indem ich meine Gedanken forme und indem ich sie forme, aber nachforme die Gedanken, die in den Dingen drinnen sind. Dessen ist er sich noch sicher, da sind sie drinnen und indem ich Gedanken bilde, taste ich eigentlich aber wie ein Blinder im Grunde die Ideen ab, die in den Dingen drinnen sind. Und irgendwann rastet das ein, später greift es dann der Thomas von Aquin auf. Aber eben seit Thomas von Aquin, da erst ist man gewachsen, den arabischen Denkern, vorher nicht. Bis dahin ganz, ganz wenige. Ganz, ganz wenige. Und eben auch nicht einmal mit der aristotelischen Logik. Also wenn, dann noch eher mit dem, was aus dem Platonischen nachschwingt. Da heißt vorher die Schule von Chartres. Die Schule von Chartres schöpft eigentlich noch aus dem platonischen Denken. Dieser wunderbare Johannes Scotus Erigena zum Beispiel, der aus der irischen Richtung kommt und eben dort aber auch noch kennenlernt, ganz stark diesen platonischen Impuls. Und der das so als letztes Zipfel noch drinnen hat, darum kann er noch verstehen, die Schriften des Dionysius Areopagita mit den ganzen Engelhierarchien zum Beispiel drinnen. Und man muss ja denken, diese Lehre des Dionysius von Areopagita wurde ja lange, lange Zeit nur ganz esoterisch weitergegeben, nicht schriftlich. Es wird ja erst so im 5., 6. Jahrhundert niedergeschrieben. Daher spricht man heute in der Philosophiegeschichte immer vom Pseudo-Dionysius. Mhm. Wenn man sagt, naja, aber da gibt es ja vorher nichts. Und die Art, wie es geschrieben ist, das kann man jetzt als Philologe nachweisen oder als Philosoph, da sind ja Dinge drinnen, die erst zu der Zeit, als das niedergeschrieben wurde, da waren, die vorher noch nicht da waren. Ja, natürlich, die Aufzeichnung entspricht dem Stil der damaligen Zeit und es sind auch Gedanken drinnen, die der damaligen Zeit entsprechen, als es festgehalten wurde. Das ist ganz klar, so wie wir heute, wenn wir heute sprechen, auch wenn ich zu euch spreche, da können wir tun, was wir wollen. Wir müssen mit den Worten unserer Zeit und auch mit den Vorstellungen unserer Zeit sprechen, um uns überhaupt verständlich ausdrücken zu können. Wenn ich lauter Begriffe verwende, die ihr nicht kennt, dann werden wir Schwierigkeiten wahrscheinlich kriegen irgendwo. Es wird nicht ankommen. Auch Rudolf Steiner musste vor 100 Jahren anders sprechen, als er heute sprechen würde. Das ist ganz klar. Darum haben wir heute auch das Problem, dass viele sich schon schwer tun, seine Schriften zu verstehen. Und sagen, das ist so mühsam. Ich meine, abgesehen davon, dass es mit Absicht mühsam ist, weil es ja geistige Arbeit sein soll. Aber es ist natürlich von der Ausdrucksweise, von den Vergleichen, die er bringt, von den Bildern, die er bringt, die sind aus seiner Zeit genommen. Woraus sonst? Ich meine, weil gerade Steiner jemand war, der so unmittelbar wirklich in seiner Gegenwart auch gestanden ist und dazu gestanden ist. Also wenn er alle die Dinge gekannt hätte, die es heute an Klimbim gibt, dann hätte er die sicher auch benutzt, um damit irgendetwas zu verdeutlichen und hätte keine Scheu davor gehabt. Also die Sprache muss sich anpassen Und daher ist eben auch die überlieferte Schrift jetzt von Dionysius Areopagita hat natürlich die Prägung ihrer damaligen Zeit. Und die Kunst ist auch immer dort, den eigentlichen Geist herauszuheben und herauszuholen, das als Fingerzeig zu nehmen, der mich dorthin führt, was der Mensch damals erlebt hat. Und das konnte eben dieser damals, also das ist Zeit kurz nach Karl dem Großen, ich sage das alles, um ein bisschen diese Zeit zu charakterisieren.
Scotus von Erigena.
Johannes Scotus Erigena, also der war im Hof Karls des Kahlen dann, also das ist kurz nach Karl dem Großen. Der tut ja nicht einfach jetzt nur die Schriften studieren von dem Dionysius Areopagita, das tut er auch, aber er findet den Zugang zu dem, was dahinter ist. Daher spürt er noch oder bricht noch bis dorthin durch, dass er sagt, wenn ich denke, bin ich im Gespräch mit dem Engel. Ja, mehr noch, indem ich denke, erschaffe ich den Engel. Und indem der Engel denkt, erschafft er mich. Also er hat nicht einfach damit sagen wollen, wenn ich denke, erschaffe ich den Engel, also ist das mein Hirngespinst. Das hat er damit eben nicht gemeint. Das wird, wenn das heute ein Philosoph liest oder so interpretiert, wird er das sofort dorthin wenden und wird sagen, ja, der hat sich auch schon gedacht, das sind eh nur unsere Gedanken. Also das, die Engel, das haben wir uns halt ausgedacht. Genau das hat er nicht gemeint. Sondern er hat gemeint, dass unser menschliches Denken so real ist, dass es in Wahrheit auf gleicher Stufe mit dem Engel steht. Wenn ich im Geistigen denke, bin ich im Grunde Engel. Dann bin ich es. Ich bin es halt nicht Tag und Nacht, ich bin es vielleicht halt in besonderen Momenten, wenn ich in meine Meditation versunken bin. Aber dann bin ich Engel. Dann bin ich nicht, dann bin ich mehr als Mensch, wie ich heute Mensch bin. Dann bin ich auf einer anderen Stufe und ich bin es bewusst. Bis zu einem gewissen Grad, wie weit halt das Bewusstsein damals ging. Aber das, und damit konnte er natürlich einen ganz anderen Zugang zu dieser Engellehre finden. Und ganz bewusst, und das hat ja letztlich sogar die Kirche ganz stark geprägt, auch wenn die meisten dann nichts wirklich anfangen damit. Aber da ist sie in der Kirche, die Engelhierarchienlehre. Und dass sie wirklich drinnen ist, ist einerseits dem Dionysius zu verdanken, aber wenn der Johannes Gottes Erigena das nicht so aufgegriffen hätte, dann hätte es sicher nicht diesen Einfluss bekommen. Und man hat ja sehr gekämpft gegen ihn dann. Und eben viele haben das schon wieder als sehr vermessen angesehen, was er da alles andeutet. Der Kirche war das schon wieder gar nicht geheuer. Wo kommt man denn da hin, wenn der einer sagt, ich bin Engel? Wenn ich denke, bin ich Engel. Na, und ich bin nicht der Pfaff. Ja, das ist irgendwie gefährlich irgendwo. Und wenn womöglich der Papst dann auch nur der Papst halt da ist und nicht der Engel, wenn er das nicht wirklich nachvollziehen kann in sich, dann kriegen wir langsam ein Problem. Also daher war er sehr, sehr angefeindet auch immer wieder. Aber immerhin ist er eines natürlichen Todes gestorben. Also man hat nicht nachgeholfen. Zumindest. Ich meine, wobei es schon heißt, es ist interessant. Nein, oh ja, ich glaube, ist er nicht sogar. Oh ja, ich glaube, er ist sogar ermordet worden. Und die Legende sagt, er wurde von seinen eigenen Schülern mit den Schreibfedern erdolcht.
Was?
So ist es. Es ist jetzt wieder die Frage, wie das gemeint ist. Man könnte nämlich meinen, und wahrscheinlich hängt es damit stärker zusammen, dass nämlich sein geistiger Impuls durch die ganzen Schreiberlinge, die seine Schüler waren, ruiniert worden ist. Mhm. Das steckt nämlich dahinter, weil die Zeit danach ist der ganze Impuls einmal zum größten Teil in ihrem wirklichen geistigen Gehalt ist das zugrunde gegangen. Die alle, die klug geschwätzt haben, dann darüber haben, haben dissoniert eigentlich. Weil das war noch ein wirkliches geistiges Denken, das heißt, wo der Geist unmittelbar drinnen steckt im Denken, was nicht Abgestorbenes ist. Auf einer anderen Art ist es dann eben, das hält sich noch bei so Menschen wie bis zu Thomas von Aquin oder wo, aber dann ist es wirklich endgültig aus. Dann kommt ein Denken, das völlig materialistisch ist. Und als erstes kommt es in der Theologie. Und wodurch kommt es? Durch die Auseinandersetzung aber mit den islamischen Denkern. Der Thomas von Aquin schafft es noch, das lebendige Geistige, das in den Dingen wirkt, festzuhalten, das zu erleben irgendwo. Am letzten Zipfel, aber er ist, sagen wir mal so, er ist sich zumindest völlig gewiss, dass diese Ideen da drinnen wirken und dass ich in meinem Denken einen gewissen Zugang dazu habe, auch wenn ich sie nicht mehr sehe, außer vielleicht in seiner großen Vision, die er kurz vor seinem Tod hatte, aber bis dahin ja nicht. Aber trotzdem, er weiß, die Ideen sind drinnen, er weiß es von da eigentlich. In Wahrheit. Und er weiß, diese Kräfte sind stark genug, dass ich etwas davon, ein Zipfel davon, auch in mein nüchternes, logisches Denken hineinheben kann. Weil er ist ja zugleich ein wunderbarer Logiker und er war der Einzige im Grunde, der den arabischen Philosophen und Theologen Paroli bieten konnte, im Grunde. Es war ja kaum wer da, der denen gewachsen war.
Dieser Averroes, das ist einer seiner großen.
Ist einer seiner großen und ein genialer Denker. Ein genialer Denker und er sagt nichts Unwahres. Er sagt lauter wahre Dinge. Nur der Thomas von Aquin sieht, da ist aber eine neue Zeit kommt, ein neuer Impuls ist, es muss gehen in die Bewusstseinsseele einer anderen Art. Weil was die Araber mitbringen, Steiner nennt es eine Art inspirierte Bewusstseinsseele. Das heißt, das ist eigentlich einmal ein Paradox in sich. Aber was heißt das? Sie haben ein Bewusstsein für die Dinge draußen, sie haben diesen logischen Verstand, um sie zu beurteilen, aber sie haben sozusagen aus einer Begabung heraus, nicht aus dem eigenen Ich heraus, letztlich. Und daher können sie diese Kraft nicht weiterentwickeln, um damit ins geistige Erleben zu kommen. Da ist Endstation. Sie können also alles ausloten damit, was die Welt da unten ist. Und dann bleibt der Glaube an das, den Punkt, der da oben ist. Und in dem Punkt sind sie sich völlig einig, in Wahrheit, wenn man die ganzen Streitereien, die unnötigen, abstreichen würde, mit dem, was die christlichen Kirchen gemacht haben, die meisten. Weil es letztlich läuft es auch hinaus auf das. Und dass die Antitrinität haben und die anderen nicht, das ist schon ein marginaler Unterschied in Wahrheit. In Wahrheit geht es darum, um diese völlige Distanz zwischen Gott da oben und der Welt da unten. Und unser Denken hier kommt eigentlich nur mit dem da unten zur Rande. Ja, selbst der Thomas von Aquin sagt, ich komme nur mit den Ideen, die in den Dingen drinnen sind, zur Rande. Weiter klinge ich nicht hinauf. Dann brauche ich die Offenbarung, die mir von oben geschenkt wird. Also da in der Praxis ist da sehr, sehr viel Gemeinsames und konservativ sind es auch alle miteinander. Auch wenn sie sich jetzt die katholischen und evangelischen mehr bemühen, natürlich mit dem Trend der Zeit zu gehen und das ist dann das noch Schlimmere, weil dann ist der ganze Arrest draußen. Dann ist nicht einmal das Kerngerüst drin. Also jetzt auch wieder ein bisschen überspitzt gesagt, weil wie immer, und vielleicht ist das die Botschaft, kommt es auf die einzelnen Menschen an. Es gibt zweifellos großartige Pfarrer oder großartige Pastoren, deren geistigen Impuls hereinbringen. Und denen auch das ganze System der Kirche nichts anhaben kann. Sie bringen es trotzdem herein. Und in Wahrheit leben die Kirchen von solchen Leuten. Obwohl sie es zugleich mit ihnen hadern, weil die nicht zu kontrollieren sind. Und die haben ihre eigenen Inspirationen in Wahrheit. Und das darf man ja nicht haben. Oder gar eine unmittelbare Beziehung zum Christus. Wie es der liebe Franziskus ausgedrückt hat. Es ist ja grotesk. Also, das größte Unglück ist es, eine persönliche Beziehung zum Christus zu haben. Nein, weil sie muss durch die Autorität der Kirche vermittelt sein, durch die Gemeinschaft der Kirche. Weil wenn man wohlwollend ist, könnte man ja sagen, er meint damit also die Menschheit insgesamt als eben die wahre Kirche. Weil so heißt es ja, die Gemeinschaft der Menschen, die sich zu Christus nicht nur bekennen, sondern eben erfüllt sind von dem Christusimpuls, die sind die Kirche, diese Gemeinschaft. Das ist ja weder die Organisation in Wahrheit, und schon gar nicht die Gebäude als solche, das hilft natürlich dazu, aber das ist es nicht, es sind die Menschen, es ist die Gemeinde. Aber auch der Kirchenbau ist ja so, dass es da um die Gemeinde geht, die drinnen ist. Also wenn man sich diese gotischen Kirchen anschaut, da geht es nicht darum, dass das irgendein Schrein ist, in dem der Gott verehrt wird, sondern da geht es um die Gemeinde, die drinnen ist und die sich erhebt. Dann da mit der Raketentürme. Bitte?
Die Gemeinschaft der Heiligen, Gemeinschaft der Gläubigen.
Ja, die Gemeinschaft der Gläubigen ist. Das ist Kirche, genau. Aber wenn man es dann in der Praxis ausschaut, ist es die Gemeinschaft der Gläubigen, die sehr wohl durch die Institution in eine Form gegossen sind und die sagt, was gut ist und was nicht gut ist. Das ist halt dann die Praxis davon. Und ich bin sehr überzeugt, dass er das als Jesuit auch so meint. Weil sonst geht ja die ganze Ordnung zugrunde da. Ich meine, das ist halt die Aufgabe, aber das sind Impulse, die dann alle in der Praxis mit dem, was im Islam oder so passiert, nicht so weit weg sind. Das sind immer letztlich diese arimanischen Kräfte. Gerade die katholische Kirche zum Beispiel hat auch sowas, insbesondere die katholische, zu tun mit diesen einerseits luziferischen Kräften, andererseits den arimanischen. Das evangelische geht dann noch viel stärker rein ins arimanische. Da ist das luziferische wird sehr zurückgedrängt und bei den Puritanern dann erst recht, boah, das Luziferische, das ist der Teufel, ja, ist ja der Teufel, da haben sie ja recht, aber das heißt, da kommt dieses ganze Pflichtbewusstsein und Ding und nichts gegen die Pflicht, aber das ist arimanisch, das bist in Regeln eingespannt, deine Pflicht ist das und ist das und ist das, das ist nicht moralische Intuition. Du musst deine Pflicht aus dir finden, sondern die ist schon bitte vorgegeben. Er hat sicher auch seine Notwendigkeit gehabt. Ich meine, wir sind jetzt vielleicht am Anfang davon, dass Menschen aus moralischer Intuition das Richtige tun und nicht nur, weil man es nicht tun darf oder weil sie Angst haben, dass sie ins Gefängnis kommen, sondern das tun aus sich heraus. Ja, es gibt natürlich schon viele Menschen heute, aber es gibt noch mehr, die einfach feste Regeln brauchen irgendwo. Das ist ja alles nicht so, dass diese Impulse unnötig waren. Es geht nur darum, dass sie mit der Zeit halt abgelöst werden, sagen wir mal so. Und das Arimanische ist nichts anderes, als dass das bewahrt über die Zeiten hinaus. Und der Impuls ist sehr stark. Und wir müssen aber aus dem Ich heraus, also diese beiden Welten verbinden. Und das ist der Impuls, der jetzt hinter dieser Legende steckt, in Wahrheit. Das heißt, in Wahrheit ist diese Legende von Flora und Blanche Flur eine Art höhere Metamorphose dieser Kain- und Abel-Geschichte. Also wir werden das sehen, es ist ja so, dass also sie stammen ja, sie sind keine Geschwister natürlich, sondern sie werden aber am gleichen Tag geboren und wachsen also gemeinsam auf und finden da immer mehr zusammen. Und sie sind auch dann, das wird immer wiederholt drinnen, einander auch äußerlich immer ähnlich. Also es ist zum Verwechseln. Also wenn der Flora sich dann später auf die Suche nach seiner Blanche Flur macht, wird er immer wieder angesprochen von einer Herberge oder wo, und die Wirtin spricht ihn an. Ja, da ist vor so und so viel, vor 2 Wochen oder was, ein Mädchen, das hieß Blanche Flur, haben sie gehört, wurde sie genannt und die glich euch wie aufs Haar. Und das ist, bevor er noch irgendwas sagt oder sich erkundigt, wissen sie schon, worum es geht eigentlich. Oder ahnen es, weil er ja so ähnlich ist. Und das heißt, es geht aber trotzdem um 2 Menschen irgendwo in der Geschichte. Man kann es natürlich immer lesen, auch als Bild unseres kleinen Ich und des großen Ich, das drüben ist. Das ist immer legitim. Aber man kann es auch lesen, mehr in der Art, wie wir das besprochen haben bei der Erweckung des Lazarus, wo bei der Erweckung des Lazarus diese Verbindung entsteht zwischen dem Lazarus unten und dem Johannes, dem Täufer, der bereits über die Schwelle des Todes gegangen ist oder gegangen wurde durch die Enthauptung, und wo die 2 sich jetzt ganz, ganz eng verbinden. Und es eigentlich so ist letztlich, dass der auf Erden Lebende, der Lazarus, der jetzt eben auch dann den Johannesnamen trägt, dass der im Grunde auch das Bewusstsein des Täufers, der von oben wirkt, umspannt. Und umgekehrt, der in der geistigen Welt ist, auch das Untere umspannt. Und im Grunde ist das für die Zukunft, also, und damit ist gemeint für die nähere Zukunft. Weil irgendwann wird es soweit sein, dass wir nicht mehr auf der Erde verkörpert sein werden. Dann herrschen andere Zustände, kommen andere Fragestellungen auf uns zu. Also das geht jetzt einmal bis dorthin, wo wir uns lösen von der physischen Erde, wo wir in einen ätherischen Zustand übergehen. Mal in der Form, wie wir es jetzt schildern. Aber da kommt jetzt eben die Zukunft, wird die bedeuten, ich habe es das letzte Mal auch schon angesprochen, dass ein Mensch hier mit einem Menschen drüben so eng verbunden ist, dass sie im Grunde ihre Bewusstseinswelten teilen. Der verkörpert ist, gerade dadurch mit dem anderen, durch den anderen den Zugang zur geistigen Welt hat und umgekehrt der Tote den Zugang zur unteren Welt hat. Und das ist was dann irgendwann einmal langsam die Grenze zwischen Diesseits und Jenseits, das ist ja eine Grenze, die entsteht nicht durch unser Bewusstsein, wie wir es jetzt haben. Das ist keine wirklich existierende Grenze. Das ist eine Grenze, die wir uns sozusagen jetzt machen durch die Art des Bewusstseins, die wir haben. Dass diese Grenze ausgelöscht wird. Und irgendwann sind wir so weit, dass wir auch als einzelner Mensch in den beiden Welten leben können. Aber jedenfalls der Durchgangspunkt ist der, dass wirklich einer drüben, einer da unten in enge Verbindung kommt. In so enge Verbindung kommt, dass sie in beiden Welten völlig klar und bewusst stehen. Es wird für die Mehrheit der Menschen sicher noch ein bisschen dauern, aber nicht so endlos lange. Was auf jeden Fall kommen wird, ist, dass eine Lockerung da wird, dass da ist, dass eine Hellsichtigkeit auftreten wird oder schon auftritt. Vermehrt die Frage ist eben, ob die Menschen sie bewusst in die Hand nehmen können oder nicht. Das ist der Hauptpunkt. Und vielleicht dann noch ein Wort also zu unserem anthroposophischen Schulungsweg oder zu unserem geistigen Zugang als Anthroposophen zur geistigen Welt. Da ist ja eines einmal auffallend, wenn man so ganz von der Distanz einmal die Sache betrachtet, dann sieht man, dass also Rudolf Steiner einen ungeheuren Impuls gegeben hat, ungeheure Sachen aus seiner Erkenntnis hereingestellt hat und dann ist relativ Funkstille. Ich meine, es gibt schon einzelne Menschen in den anthroposophischen Zusammenhängen, die Einblicke haben, aber wenn man es vergleicht mit dem, was Steiner hereingebracht hat, muss man ehrlich sagen, dass es Kommastellen sind, in Wahrheit. Oder? Ist es nicht so? Und man findet aber viele esoterische Strömungen, wo es nur so sprudelt. Wo es nur so sprudelt, wo immer neue Dinge hereinkommen. Aber da kann man unter Garantie sagen, das sind welche, die luziferischen Charakter haben. Wird vielleicht mal durchsetzt mit was Arimanischem, dann wird es wirklich gefährlich, wenn ich also luziferische Eingebungen habe, die aber arimanischen Zielen dann dienen, dann wird es extrem schlimm.
Also, du meinst, du denkst jetzt an die Scientology zum Beispiel?
Ganz genau. Ja. Ganz zum Beispiel, ja. Mhm. Da wird es sehr gefährlich. Also, weil solche Dinge sind auch erst der Anfang. Also solche Dinge werden stärker kommen. Und eben damit aber sich ein gesunder Zugang zum Geistigen entwickelt, muss der Weg aber auch so hundig schwer sein, auf gut Deutsch, dass man wirklich jeden Schritt nur mit vollem Ich-Bewusstsein machen kann, sonst wirkt es nicht, sonst geht es nicht. Und das heißt, jeden Schritt muss man sich mühsam erringen und wurscht, egal wie lange es dauert. Also es ist sicher nicht zufällig, dass auffallend für eine esoterische Bewegung, wenn man sie so nennen will, jetzt auffallend wenig Hellseher drinnen sind. Es ist auffallend, es ist wirklich auffallend. Und das hat aber einen Grund. Es wird sich ändern, aber es wäre völlig ungesund, also wenn das da einfach so reinrauschen würde, wie bei vielen anderen Strömungen. Weil es entsteht ja natürlich dann dadurch kein wahres Bild der geistigen Welt, sondern es entsteht ein Bild von mir aus der luziferischen Welt oder irgendwelcher Dinge. Also man kann sie dann nicht wirklich beurteilen. Und auch das war mit ein Grund, warum Rudolf Steiner zu dieser Zeit, genau zu der Zeit, als eben das Kali-Yuga zu Ende ging, das heißt im Grunde wieder sich der geistige Zugang eröffnet, nämlich aus der natürlichen Entwicklung heraus, auch ohne Geistesschulung, dass da dringend gefordert ist, einen Weg an die Menschen heranzubringen, mit vollem Bewusstsein und mit der vollen Verantwortung aus dem Ich heraus damit umzugehen. Weil es wird immer stärker kommen, noch in diesem Jahrhundert, dass die Hellsichtigkeit zunimmt. Die Menschen werden immer mehr erleben. Sie erleben heute schon sehr viel. Sie wissen halt nicht, was sie erleben. Manche haben halt dann psychische Störungen oder sonstiges. Es wird ja immer mehr, auch interessanterweise. Und da sind alle möglichen Erlebnisse auch dabei. Ja, sie sagen jetzt, sie träumen irgendwas oder sonst was, oder sie haben Ängste vor irgendwas. Da lässt sich sicher manches auf die Kindheitsentwicklung zurückführen, wie das die Psychologen tun oder Psychiater tun, okay. Aber es stecken in Wahrheit oft auch noch viel tiefere Dinge dahinter. Es stecken dahinter natürlich auch, was heute bereits sehr stark ist, Besessenheit durch Tote. Das ist das ungesunde Verhältnis dann. Weil das kommt, die Verbindung kommt. Sie wird in jedem Fall kommen. Die Frage ist, ob man es auf gesunde Weise mit Bewusstsein macht oder in Form einer Art Besessenheit. Aber das kommt bzw. ist schon da. Also ein sicher nicht geringer Teil sagen wir mal, der psychischen Störungen hat dort seine eigentliche wahre Ursache. Das kann dann zu allen möglichen weiteren führen, das eben bis in Krankheitserscheinungen, bis in Erscheinungen, die dann die Psychiater diagnostizieren, vielleicht als Ursache für die psychische Störung. In Wirklichkeit ist es umgekehrt. Dieser negative Kontakt erzeugt die Störung, bis ins Physische hinein vielleicht sogar. Und das wird sowieso als ein ganz wichtiges Zukunftsfeld werden, diese Beziehung auch des Geistigen bis ins Physische hinein, bis zum physischen Werkzeug hinein, zu durchschauen, wirklich zu durchschauen, wie das funktioniert. Das heißt, dazu braucht man auch wirklich beide Seiten. Man braucht die Hirnforschung und diese ganzen Dinge auf der einen Seite, um zu sehen, wie dieses Werkzeug funktioniert. Man kann nicht alles aus dem Geistigen erleben. So wie ich das Geistige erleben kann, von mir, wenn man will, durch die Hellsichtigkeit, so muss ich die sinnliche Welt in ihrer eigentlichen Gestalt durch die Sinne erleben. Und auch durch das Denken, das sich daran anknüpft, weil für das ist es zunächst einmal geschaffen. Nur muss ich schauen, dass ich es nicht in den Fängen habe, wenn man es trotzdem lasse, sondern dass ich es ins richtige Gleichgewicht bringe. Also auch darum geht es. Also der heutige Kampf geht vor allem auch um das Denken. Also da ist die größte Herausforderung. Und wir wissen alle, man kann Anthroposophie auch so intellektualistisch studieren und als Wissen mit sich herumtragen, dass es dann aber mit Sicherheit nicht ein Funken von was Geistigem ist, sondern was völlig Materialistisches. Weil die Art zu denken materialistisch ist. Wenn ich nur mit dem Hirnkastel Verstandesdenken über Engel, Erzengel und so weiter nachdenke und sie irgendwo einordnen und sortieren kann und zitieren kann, wer was wo darüber gesagt hat, dann ist das völlig alemannisch im Grunde. Also das ist natürlich jetzt auch immer die Gefahr, also einerseits dieses Abschwirren ins Luziferische und die andere Gefahr, es völlig zu verkopfen und damit zur Beute Ahrimanns zu machen. Weil man muss auch bedenken, jetzt nehmen wir als Beispiel Anthroposophie, ja, jeder Mensch, der Anthroposophie nur so denkt, opfert sich dem Ahrimann. Also das heißt, er gewinnt Kräfte dadurch. Deswegen will er ja den Menschen. Ist ja herrlich. Also gut, einen Steiner wird er natürlich nicht kriegen, aber vielleicht kriegt er so einen Steiner Anhänger. Das war ja hübsch. Das wäre ja ganz toll, weil dann kann er sich den ganzen geistigen Impuls aneignen, der da hereingekommen ist. Also so funktionieren die Dinge. Und das ist sicher auch der Grund, warum Steiner gesagt hat, naja, als er gefragt wurde, was wird von seinem Werk überbleiben, die Philosophie der Freiheit. Weil da geht es im Kern darum, dieses andere Denken zu entwickeln, das nicht gefangen wird vom Werkzeug Ahrimanns sozusagen, sondern dass es, wenn schon, zum Werkzeug des Ich wirklich wird. Das heißt, wo wir nicht versumpfen im bloßen Verstandesdenken. Weil das ist die große Gefahr, dass da wirklich der Denkautomat entsteht, ist, ich werde es jetzt immer wieder sagen, weil es so drängend ist heutzutage, dass es wird, wenn wir nichts unternehmen, dorthin kommen, was die materialistische Wissenschaft sagt, das Gehirn produzierte Gedanken. Aber das sind dann rein arimanische Gedanken. Wenn das dann wirklich so funktioniert, dann ist das Ich irgendwo da und schaut runter und kann nicht eingreifen und weg kann es auch nicht. Dann sind wir dort. Ich meine, darum lässt sich das alles natürlich auch letztlich naturwissenschaftlich beweisen oder wird sich beweisen lassen, weil sie führen die Situation herbei. Ich meine, nicht jetzt absichtlich oder so, aber da gehört einfach anderes in die Naturwissenschaft dann noch zusätzlich hinein. Nämlich vom Hintergrundwissen vom Geistigen. Im Grunde müsste ein verantwortlicher Naturwissenschaftler, der sich mit Biologie, Biochemie, Genetik, Gentechnik beschäftigt, der müsste eigentlich daneben seine geistigen Übungen machen. Dann wird er verstehen, wie das Geistige in dem wirkt. Und er wird trotzdem seine Untersuchungen machen. Müssen sogar, das brauchen wir. Nicht einmal der Steiner kann hat die DNA als Erbgutträger sozusagen geistig sehen können. Das kann man nicht geistig sehen. Die muss ich untersuchen unter dem Mikroskop, wie die ausschaut. Das nutzt nichts oder chemisch oder sonst was. Ich kann sehen die geistigen Kräfte, die dahinter stecken. Und ich kann dann sehen, wenn ich diese äußere Erforschung habe, kann ich sehen, wie das, was geistig damit zusammenhängt, wie das mit dem zusammenwirkt und wie das im Zusammenhang steht, wie die wirkliche Erbinformation zum Beispiel sich einprägt in diese DNA hinein oder wie das gestaltet wird. Das ist ja heute noch ein großes Rätsel in Wahrheit, das ist ja ein Zufallsprozess. Das ist auch keine wissenschaftliche Erklärung in Wahrheit. Das heißt nur, dass die Wissenschaft hier nichts mehr sagen kann darüber. Es wird halt gewürfelt. Aber da fängt sie erst an, spannend zu werden. Wer würfelt denn da? Und so weiter. Aber lassen wir es für heute gut sein. Lassen wir die Würfel gefallen sein. Schlage ich mir vor. Also das als, nur so als Vorbereitung für die ganze Geschichte. Also ihr braucht keine Sorge haben, dass ich jetzt ganz abgeschweift bin vom Thema, auf dem wir eigentlich wollten. Es ist alles Vorbereitung.
Der Rubikon ist überschritten.
Ja, genau. Genau. In diesem Sinne, danke.
Danke.